Liebe Gemeinde, unser Predigttext heute an diesem Sonntag aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 4, die Verse 1 bis 16. Die Geschichte von Kain und Abel. Adam erkannte seine Frau Eva und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes, und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist's nicht so? Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür. Und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach: Ich weiß nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Der Herr aber sprach: Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan, um deines Bruders Blut von deinen Händen zu empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kain aber sprach zu dem Herrn: Meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird's mir gehen, dass man mich totschlägt, der mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm: Nein, sondern wer Kain totschlägt, das soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not. Amen. Liebe Gemeinde, haben Sie Geschwister oder hatten Sie vielleicht Geschwister? Vielleicht einen Bruder, eine Schwester oder auch mehrere. Ich habe zwei Schwestern und zwei Brüder, Gott sei Dank. Und das schon 58 Jahre lang. Da kommt einiges zusammen in einer solchen Geschichte mit Geschwistern. Viele Geschichten gibt es in einer solchen Geschichte. Das ist nicht nur in meiner Familie so, sondern auch in ihrer. Davon bin ich überzeugt. Und bei uns allen ist unsere Geschichte mit unseren Geschwistern, wenn es sie denn gibt, immer auch eine Geschichte von miteinander geteiltem Leben. Es ist immer eine Geschichte von Nähe und Distanz. Es ist immer eine Geschichte von Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Es ist immer eine Geschichte vom sich gelegentlich verlieren und dann auch wiederfinden. Und es ist immer auch eine Geschichte von gegenseitiger Fürsorge und Hilfe und manchmal eben auch eine Geschichte von Konflikten. Auch die Urgeschichte der Bibel, wir haben es gerade eben gehört, erzählt eine solche Geschwistergeschichte. Aber wir merken sehr schnell, wie immer bei diesen Geschichten aus der Urgeschichte der Bibel, es ist eine Geschichte, die nicht unbedingt im historischen Sinne hinter uns liegt, sondern eine Geschichte, die in uns liegt. Es ist eine Geschichte, die uns trifft, die etwas über unser eigenes Leben sagt, eine Modellgeschichte sozusagen. Und eine Geschichte, die in diesem Fall nicht lange um den heißen Brei herumredet. Eine Geschichte, die das Konfliktpotenzial, das es zwischen Geschwistern ja durchaus auch geben kann, zur Sprache bringt. Und ich bin in zweierlei Hinsicht wieder, wie so oft, fasziniert von diesen Urgeschichten. Zum einen, weil ich einfach merke, wie aktuell sie sind, wie sie die Jahrtausende überspringen, einfach uns packen, auch in unserem Heute, hier und jetzt. Und zum anderen, ich staune über die Ehrlichkeit der Bibel, dass sie nichts idealisiert, dass sie Geschichten schreibt mitten aus dem Leben, in der die Protagonisten auch nicht immer gut wegkommen. Wie einfach wäre es gewesen, in der Jahrhunderte, jahrtausendenlangen Tradition dieser Geschichten, diese Geschichte einfach wegzulassen. Wie schön, dass dem widerstanden worden ist. Und so erfahren wir diese Geschichte. Zum Ersten, mein erster Punkt, eine Familiengeschichte. Sie spielt jenseits von Eden, also nach der Vertreibung aus dem Paradies. Die Situation von Adam und Eva, den Urmenschen, ist nur angedeutet. Aber offensichtlich, ja, hat Adam und Eva auch eine Liebe verbunden, auch eine geschlechtliche Liebe. Adam erkannte seine Frau Eva, heißt es dort, und die beiden wurden Eltern. Zwei Söhne wurden ihnen geschenkt. Und wir merken, das ist keine Überraschung, auch hier ist die Bibel sehr realistisch, es sind zwei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Begabungen, unterschiedliche Entwicklungen und deshalb auch unterschiedliche Berufe. Abel, der Jüngere, Schafhirte, Kain, der Ältere, Landwirt oder Bauer. Und auch in diesem Fall geben die Eltern ihren Kindern Namen. Und die Namen sind, wie so oft sonst auch, Programm. Diese Namen sagen etwas über das Wesen der Namensträger aus, über ihre Bestimmung, vorweggenommen ein Stück weit schon. Bei Kain wird uns die Bedeutung des Namens sogar gleich mitgeliefert. Ich habe einen Mann gewonnen. Aus der Sicht der Mutter, des Vaters gesagt, ich habe einen Mann gewonnen. Und dann noch mit dem Gottesbezug, mit der Hilfe des Herrn. Die Betonung, trotz dieses Gottesbezugs natürlich, nachvollziehbarerweise auf dem Geschlecht zunächst und auf dem Gewinnen. Ein Mann. Der erste Mann der nächsten Generation, und das ist wichtig, weil er Garant für den Fortbestand der Familie, der Sippe ist und in den Bildern der Urgeschichte eben auch für den Fortbestand der Menschheit. Und dazu noch die Betonung aus der Sicht dann des Namensträgers, ich bin der Erstgeborene. Mir gehören alle Rechte, ich bin zu Macht und Stärke bestimmt, ich bin das, was ich habe, ich bin das, was ich besitze. Es geht ums Gewinnen, Sein durchs Haben, Sein durchs Handeln. Das alles schwingt vielleicht in diesem Namen auch schon ein Stück weit mit. Abel dagegen, die Bedeutung seines Namens, eine ganz andere. Vermutlich im Deutschen Hauch oder Nichtigkeit, ein Nichts also. Und wir merken, dass auch dieser Name damit eine Bestimmung zum Ausdruck bringt. Und ich glaube, es kann doch gar nicht anders sein, als dass der Abel diesen Namen als einen Schatten über seinem zukünftigen Leben empfindet, als eine riesige Bürde, die ihm da aufgeladen wird. Und man mag sich ja fragen, ist da zuerst der Name, den dieser Mensch erhält, der ihn dann in ein Schema presst und ihn sozusagen zu dem dann erst macht, was der Name sagt? Oder bezeichnet der Name als Resultat sozusagen als Bestimmung nur das, was diesem Menschen an Veranlagung und Bestimmung von Geburt an schon mitgegeben ist? Vielleicht auch beides. Abel steht auf jeden Fall in dieser Geschichte, in dieser Familiengeschichte für jemanden, der nichts gilt, für den zu kurz gekommenen, beispielhaft für den, der an dem Rand steht. Abel steht für eine unscheinbare Persönlichkeit, für einen, der schlecht Ich sagen kann, der seinen Platz schlecht behaupten kann in der Geschwisterkonstellation. Er steht wohl in der Familiengeschichte auch für den, der den Eindruck hat, in den Augen der Eltern weniger zu gelten als der Bruder, Er hat vielleicht das Gefühl, weniger wertgeschätzt zu sein. Und dazu passt ja auch der Beruf des unsteten, des umherziehenden Hirten. Ein Beruf, der weniger soziale Achtung in der orientalischen Gesellschaft genießt als der sesshafte Landbesitzer, der Bauer. Eine Familiengeschichte also, liebe Gemeinde, mit Sprengstoff, das merken wir. Und wir merken auch eine Geschichte, die in dieser Konstellation zumindest auch heute durchaus vorkommen kann. Weiter. Beide sind religiöse Menschen, beide offensichtlich religiös erzogen. Beiden ist der Gottesbezug wichtig, beide bringen ein Opfer dar, aus welchen Motiven auch immer. Kain bringt vom Ernteertrag seiner Felder, Abel von den erstgeborenen Tieren seiner Herde. Und Gott reagiert überraschend und Gott sagt gnädig an Abel und sein Opfer. Das heißt, liebe Gemeinde, Gott sieht den Nichtigen an, Gott sieht den Hauch an, Gott sieht das Nichts an. Der, der gesellschaftlich am Rande steht, der kein Ansehen hat, keinen Status, der sich selbst keinen Wert beimisst und auch dem von anderen keinen Wert beigemessen wird, der wird von Gott angesehen. Der hat einen besonders großen Platz im Herzen Gottes. Warum? Ich muss das einfach zur Kenntnis nehmen, liebe Gemeinde, als Bibelleser in den Geschichten des Alten und Neuen Testaments, dass es Gott eben einfach so gefällt. Das setzt sich ja fort durch die ganze Bibel hindurch, bis in die Geschichten hinein, wenn Jesus Menschen begegnet. Es sind doch die geringsten Brüder und Schwestern, denen eben seine besondere Liebe und Fürsorge gilt. Und liebe Gemeinde, nach menschlichem Ermessen wäre doch nun eigentlich in einer Familiengeschichte Folgendes zu erwarten. Wenn Gott schon Abel, den Jüngeren, des Nichts, den Hauch ansieht, dann wäre doch zu erwarten, dass er das Opfer des Erstgeborenen Kain erst recht annimmt. Das würde jedenfalls der Rolle des Kain in der Familienkonstellation entsprechen. Aber Kain, der Starke, der Selbstsichere, erfährt in der Geschichte, dass Gott sein Opfer abweist. Und wir lernen daraus, dass Gott offensichtlich in seiner Zuwendung völlig frei ist, dass er nicht unbedingt nach menschlichen Kriterien und Maßstäben handelt. Es ist, davon bin ich überzeugt, kein Akt blinder Willkür, der Gott so handeln lässt an diesem Augenblick in der Geschichte. Nein, ich glaube, dass Gott sehr bewusst und sehr gezielt und gewollt die Rangordnung und die sozialen Zuordnungen von uns Menschen an dieser Stelle durchkreuzt. Sehr bewusst. Das Problem, Kain ist nicht bereit aufzuhorchen und das zu akzeptieren, daraus zu lernen. Und so wird aus der Familiengeschichte ein zweites. Es wird eine Konfliktgeschichte. Eine Konfliktgeschichte. Kain hat das Verhältnis zu seinem Bruder längst in sein Lebensschema integriert. Du, Bruder, bist der Nichtige. Du, Bruder, bist der Zweitgeborene. Du spielst die zweite Geige in der Familie, in der Gesellschaft und doch sicherlich auch vor Gott. Und dann werden am Altar, und zwar wohlgemerkt am Altar, plötzlich diese Wertmaßstäbe des älteren Bruders Kains durchkreuzt. Gott ist mit dem Starken, hilft dir selber, dann hilft dir Gott. Dieses Gottesbild des Kain wird am Altar durchkreuzt. Dieses Gottesbild von Kain zerfällt. Am Altar kommt Gottes Maßstab zur Geltung. Am Altar wird Gottes Herz für den Nichtigen deutlich. Kain will das nicht wahrhaben. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Vom Blick, liebe Gemeinde, ist hier die Rede, wie so oft sonst auch in der Bibel. Wieder einmal fängt alles mit dem Blick an, mit der Blickrichtung. Kain blickt auf den Bruder und beginnt zu vergleichen. Und es bewahrheitet sich, was die Lebensweisheit auch sonst weiß und sagt, alle Not oder zumindest sehr viel Not kommt vom Vergleichen. Vom Vergleichen. Hier aus dem Vergleichen beim Opfer. In unseren Familiengeschichten, liebe Gemeinde, kommt die Not oft durch das Vergleichen beim Erben zum Beispiel. Oder die Not kommt beim Vergleichen bei der Frage, wer sich nun in welchem Maße mit welchem Aufwand mehr oder weniger um die gebrechlichen Eltern kümmert. In unseren Familiengeschichten kommt die Not oft aus dem Vergleichen, wer es zu mehr gebracht hat. Wer das schönere Haus oder das größere Haus hat oder wer die glücklichere eigene Familie gegründet hat. Und bei dieser Blickrichtung ist der Neid immer vorgezeichnet. Und mit dem Vergleichen beginnt so eine Spirale, die vom Neid über den Zorn im Extremfall sogar zu Gewalt führen kann. In dieser Geschichte, die wir gerade eben gehört haben, jedenfalls war das so. Schnell macht der eine Mensch dem anderen dann das Leben schwer. Man spricht nicht mehr miteinander, Zerbrüche und Trennungen folgen, Geschwister stellen den Kontakt zueinander ein, Ehen leiden darunter, Kinder noch mehr, Familien zerbrechen. Davor will Gott bewahren und deshalb schaltet er sich ein und spricht Kain auf seine Blickrichtung an. Und darauf, du Kain, merkst du eigentlich nicht, die Sünde lauert vor der Tür. Sie beginnt mit der Blickrichtung und nach dir hat sie Verlangen. Sie will dich beherrschen. Sie flüstert dir zu, du wirst ungerecht behandelt. Du musst dich wehren. Du bist doch dein eigener Herr. Achte auf das, was du hast und was du bist. Und sieh zu, dass du nicht zu kurz kommst. Und am Ende der Spirale, die mit dieser Einflüsterung beginnt, mit dem Vergleichen, steht der Brudermord. Und wir wollen dabei nicht vergessen, dass man auch mit Worten und Gedanken morden kann. Liebe Gemeinde, müssen Konfliktgeschichten in unserer Familie zwangsläufig so enden, wie sie hier endete? Wollen wir das wirklich? Ist es nicht Zeit, diese Spiralen des Vergleichens, des Neids, der Bitterkeit, des Zorns zu unterbrechen, zu durchbrechen? In dieser biblischen Geschichte erfolgt die Korrektur vor dem Altar, also in der Zuwendung vor Gott. Sie erfolgt, sage ich einmal, aus dem Wort Gottes, aus der Begegnung mit Christus. Dort liegt die Macht, unsere Konfliktgeschichten zu heilen. Ich muss dazu kein Opfer bringen. Es reicht vielleicht schon dazu, mir durch Gottes Hilfe, vielleicht auch durch ein Stoßgebet erbeten, die Blickrichtung zu ändern, zu überlegen, wie würde eigentlich Jesus jetzt handeln in dieser Situation? Wäre ihm das wirklich so wichtig, noch ein paar Quadratmeter mehr Äckerle zu besitzen oder weniger? Oder ein paar Euro mehr oder weniger auf der Bank? Ist das wirklich so wichtig für meine Lebensqualität? Was würde eigentlich Jesus jetzt tun? Kann er mir nicht auch innerhalb eines Gebets eine neue Blickrichtung schenken? Nicht auf das, was ich vermeintlich vielleicht nicht habe und von dem ich denke, dass es mir fehlt, sondern auf das, was ich habe. Und dass das doch vielleicht genug ist und dass ich dafür auch dankbar sein kann, für das, was ich bin und was zu mir gehört, für die Menschen und auch den Wohlstand. Kann nicht der Blick der Dankbarkeit diese Spirale dann auch unterbrechen und beenden? Und so, liebe Gemeinde, kann eine solche Familiengeschichte, eine solche Konfliktgeschichte drittens eben auch zu einer Hoffnungsgeschichte werden, zu einer Hoffnungsgeschichte. Auch diese Geschichte, die so tragisch endet, ist eine Hoffnungsgeschichte, denn Gott sucht nach Kain, dem Mörder. Gott sucht das Gespräch. Dass Kain sich abwendet, ist gerade eben für Gott auch Grund, sich dem Kain zuzuwenden. Er gibt ihn nicht preis. Er macht Kain auf seinen Neid und damit auf das Einfallstor für die Sünde aufmerksam. Tragisch, dass sich Kain dann doch den Blick nicht wenden lässt und dann diese Spirale bis zum Ende durchlebt, durchleidet mit allen Konsequenzen, die dann das am Ende in der Geschichte auch für ihn hat. Wir haben das gerade eben im Predigttext deutlich gehört. Liebe Gemeinde, aber auch für uns eine Hoffnungsgeschichte, weil eben solche Spiralen nicht dort enden müssen, wo sie in dieser Geschichte enden. Ich sagte vorher, es ist eine Geschichte nicht hinter uns, sondern eine Geschichte mitten unter uns, eine Geschichte in uns. Genauso ereignet sich eine solche Dynamik, eine solche Spirale nach unten Tag für Tag aufs Neue. Und immer wieder endet sie auf die gleiche schreckliche Art und Weise. Weil sie sich nicht verstehen, weil Neid in Hass umschlägt, erschlägt einen Menschen oder den anderen. Es geschieht weit entfernt in Syrien oder in Afghanistan und mitten unter uns auch manchmal durch Familientyrannen in den Familien oder durch Religionsfanatiker. Aber es geschieht manchmal auch im Kleinen, bei uns, in unseren Familien. Und wir können diese Geschichten in unseren Familien, auch diese Geschichten als Geschwister umschreiben. Das ist diese Hoffnungsgeschichte. Es beginnt dort, wo ich innehalte. Es beginnt dort, wo ich mir mit Gottes Hilfe die Blickrichtung weiten und ändern lasse. Wie wäre unsere Geschichte weitergegangen, wenn Kain eben doch noch innen gehalten hätte, wenn er den Blick eben nicht gesenkt hätte, wenn er nicht auf das geschaut hätte, was er scheinbar als ungerecht empfindet, wenn er sich den Blick hätte von Gott weiten lassen auf das, was auch ihm, Kain, doch gerade ihm besonders auch geschenkt ist. Wie wäre dann diese Geschichte weitergegangen? Ich möchte meiner Fantasie einmal freien Lauf lassen am Ende und diese Geschichte anders weitererzählen. Kain lässt den Arm sinken. Seine Hand umklammert immer noch krampfhaft den kantigen Feldstein so fest, dass seine Finger schmerzen. Aber nun lockert er seinen Griff und legt den Stein unauffällig auf das Mäuerchen zurück neben dem Weg, so als hätte er im Vorbeigehen einen losen Lesestein einfach wieder richtig platziert. Abel, sein Bruder, bleibt vor ihm stehen und dreht sich langsam um. Er schaut Kain fragend ins Gesicht. Was tun wir hier? Kain sieht von der Mauer auf und sieht seinen Bruder an. Ein Gotteskind, wie er. Dann sagt er, ab heute bin ich dein Hüter, Bruder, Tag um Tag. Du magst der Hirte unter uns sein, aber ich behüte dich. Und manchmal behüte ich dich sogar vor mir selbst. Und dann weist Kain mit dem Finger den Hügel hinauf, mit dem Finger der Hand, die den Stein hielt, welcher den Kopf seines Bruders zertrümmern sollte. Siehst du den Baumhain dort oben? Lass uns dort oben einen Steinaltar errichten. Dann erbringen wir künftig gemeinsam unsere Dankopfer, wohlgemerkt unsere Dankopfer. Danken wir Gott für unsere Verschiedenheit und bitten wir ihn, dass wir einander in unseren Unterschieden achten, als seine Gabe und als unsere Aufgabe, auf dass wir mit dem, was wir haben, einander können und können einander helfen und beistehen und zufrieden sind. Amen.